Herzlich willkommen zum Pfingstmontagsgottesdienst. Das Wetter wahrhaft pfingstlich, deshalb lassen wir auch die Tür auf, dass wir das Vogelgezwitscher hören und die Sonne ja noch ein bisschen reinleuchten kann. Und ja, was wir feiern, ist das, was wir gerade gesungen haben, gehört haben, dass wir Gott darum bitten, dass er mit seinem Heiligen Geist unter uns wirkt. Gott segne uns diesen Gottesdienst. Amen.
Das Evangelium, was zugleich Predigttext ist, steht in der Apostelgeschichte und ich lese den Text aus der Neukirchner Kinderbibel. Gott schenkt seinen Geist. 50 Tage nach Ostern feierten die Menschen in Jerusalem das Pfingstfest. Aber an diesem Pfingstfest geschah etwas Unerhörtes. Es war Morgen. Auf den Straßen von Jerusalem waren schon viele Menschen unterwegs zum Tempel. Aber plötzlich, was war das? Es brauste, als ob ein Sturm losgebrochen sei. Erschrocken blieben die Leute stehen. Sie schauten sich um. Woher kam das Brausen? Da bemerkten sie ein Haus. Brausender Jubel drang durch die Fenster. Das ganze Haus schien davon erfüllt zu sein. Neugierig liefen die Leute hinzu. Da sehen sie Jesu Jünger in dem Haus. Die jubelten, sangen Loblieder und beteten laut. Es sprudelte nur so aus ihnen heraus. Und über ihren Köpfen leuchtete es, als ob alle Feuer gefangen hätten. Die Leute kamen aus dem Staunen nicht heraus. Was ist nur in diesen Menschen gefahren, riefen sie. Und einige sagten, sie reden ohne Aufhören und wir alle verstehen sie, obwohl wir von weit her kommen. Woher kennen sie unsere Sprache? Ach was, spotteten andere, die lallen doch nur. Sie sind betrunken, das ist alles. Aber niemand verstand wirklich, was hier geschah. Gottes Geist hatte Jesu Jünger erfasst. Unbeschreibliche Freude erfüllte sie. Alle Angst war verflogen. Nun hatten sie Mut, zu den Menschen zu gehen und von Jesus zu reden. Weit öffneten sie ihre Türen und gingen hinaus auf die Straße.
Gott, schenke uns ein offenes Herz für dein Wort. Und schenke uns ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein orkanartiger Sturm, Flammen der Inspiration, Männer und Frauen, die von feuriger Energie beseelt sind, Wortstrudel, die in wunderbarer Weise von allen verstanden werden, eine flammende Predigt, ein Funke, der überspringt, tief beeindruckte, bis ins Herz getroffene Zuhörerinnen und Zuhörer. In der Apostelgeschichte steht sogar, 3000 Menschen ließen sich an diesem Tag taufen. Pfingstgeschichte, die klingt nicht nur großartig, sondern das muss auch richtig großartig gewesen sein. Herrlich. Es ist der Traum aller Menschen, die predigen und verkündigen. Es ist der Traum aller Kirchgemeinden, dass sowas passiert. Ein Traum, der zum ersten Pfingstfest wahr geworden ist. Als die Kirche geboren wurde, da war, das lesen wir in dieser Geschichte, auf jeden Fall sehr viel Energie da. Euphorie, Enthusiasmus, Spektakel, Ausnahmezustand. Der Heilige Geist, das ist Energie pur. Und das haben die Menschen damals hautnah erlebt. Wie ist es bei uns heute? Wie sieht es heute aus? Die ersten Pfingstler in dieser Apostelgeschichte, die haben Folgendes gemacht, sie haben begonnen zu erzählen, also von sich und ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen. Und wir können das heute auch mal tun und mal Menschen zuhören, die das selbst versuchen, die also von sich und ihrer Begegnung mit dem Glauben erzählen. Drei Leute. Eine Frau, die sich nicht nur in ihrer Kirchgemeinde engagiert, sondern auch in die Landessynode gewählt wurde, die sagt zum Beispiel, ich habe schon gezweifelt, gerade in den 20ern. Irgendwann ist es dann besser geworden. Anfang 30, da habe ich den Weg zurückgefunden. Es gab da jemanden, der hat gesagt, mach es wie Jesus, werde Mensch. Der Satz, der hat sich in mir festgehakt, bis heute. Der war die Brücke sozusagen. Bis heute ist Jesus für mich ein großes Vorbild. Und zwar nicht nur im Sinne einer einengenden Moral, sondern weil er gezeigt hat, worauf es im Leben ankommt. Dass wir unsere eigenen Talente erspüren und entwickeln. Dass wir auch unsere Schwächen zulassen, Fehler zugeben und verzeihen. dass wir die Gemeinschaft mit anderen Menschen suchen und zusammen eine möglichst gerechte Gesellschaft gestalten. Als Jugendliche habe ich mich da manchmal ziemlich überfordert gefühlt und immer gedacht, also das schaffst du wahrscheinlich nie. Ich hatte glücklicherweise gerade in der Zeit eine Jugendgruppe, in der haben wir viel darüber gesprochen, auch darüber, wie es ist zu scheitern. Und da habe ich das zweite für mich Wichtige gelernt. Jesus verzeiht dir, wenn du scheiterst. Du kriegst immer wieder eine neue Chance. Eine andere Frau, das ist sogar eine hochrangige Politikerin, die sagt dazu Folgendes. Also, wie habe ich den Glauben erlebt oder wie erlebe ich ihn? Die sagt dazu Folgendes. Der Glaube ist für mich ein Gefühl von Heimat. Oft bin ich als Kind an heißen Sommertagen nach dem Spielen in eine kühle Kirche gegangen. Das tue ich immer noch gern. Es ist, als würde man eine andere Dimension berühren. Ich muss dort gar nicht unbedingt beten, einfach nur sitzen und sein. In der Pubertät erwachten meine Zweifel an der Kirche. Eine emotionale Nähe zur Kirche entstand wieder, als mein erstes Kind starb. Max hatte ein Aneurysma im Hirn und wurde nur eine Woche alt. Damals war ein junger Geistlicher als erster an meiner Seite. Er war unsicher und mit der Situation auch sicher überfordert, aber er war da, hat neben mir gesessen und für mich gebetet. Mich hat sein Mut berührt, wie er sich so selbstverständlich zuständig fühlte für jemanden, der gerade Grauenvolles erlebt hat. Wenn man ein Kind verliert, will man erst einmal nicht über seine Gefühle sprechen. Man will sie nur aushalten. Deswegen war nicht die Krankenhauspsychologin der richtige Partner für mich, sondern der Geistliche. Was meine Seele brauchte, war schlichtweg ein Gebet. Heute engagiere ich mich für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser. Dadurch habe ich die engste Verbindung zu dem, was ich unter Christentum verstehe. Denn die eigentliche Aufgabe der Kirche ist es, für andere da zu sein, zu dienen. Das fand ich übrigens klasse. Für andere da zu sein, zu dienen, das ist Kirche. Hat mir heute selber auch sehr viel gegeben. Und der dritte, ein Mann, erzählt mir während einer Andacht im Krankenhaus: Mir ging es in letzter Zeit nicht so gut. Ein paar Sachen liefen nicht so in meinem Leben, wie ich es mir erhofft hatte. Ich war ängstlich und besorgt. Da habe ich mich hingesetzt und gebetet: Gott, hilf mir. Das hat mir gut getan. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass mir das Gebet und der Glaube helfen. An bestimmten Stellen in meinem Leben, als Richtungsentscheidungen anstanden, die mich überforderten, habe ich gebetet. Und dann geschah das Wunder, dass da dann plötzlich ein Mensch war, der mir geholfen hat bei dieser Entscheidung. Und ich hatte und ich habe das Gefühl, dass Gott mir diesen Menschen aufgrund meines Gebetes geschickt hat. 3 verschiedene Meinungen zu dieser Frage. Was würden wir über unseren Glauben erzählen? Und die Frage ist jetzt auch so ein bisschen in unsere Runde: Würden solche Worte, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, würden die andere Menschen überzeugen? Würden sich andere durch diese Worte für den christlichen Glauben begeistern lassen? Würden sie sich taufen lassen, so wie das an dem ersten Pfingstfest geschehen ist? Und nun weiter, was würden wir denn anderen Menschen von unserem Glauben erzählen? Das ist eine Sache, finde ich, über die wir nachdenken sollten. Nicht nur zu Pfingsten, aber zu Pfingsten besonders. Denn die Geschichte, die Lukas erzählt, wir haben die vorhin gehört aus der Kinderbibel, die erzählt ja nicht nur von einer Sehnsucht, sondern sie erzählt, wie Gott kommt. Der Geist Gottes zeigt sich in dem, was da geschieht. Aus vielen Einzelnen wird eine Gemeinschaft. Menschen verstehen einander. Die Gegengeschichte dazu haben wir vorhin auch gehört, die vom Turm in Babel. Da werden die Menschen auseinandergetrieben, über die ganze Erde verstreut. Sie verstehen sich nicht mehr. Und hier zu Pfingsten passiert genau das Gegenteil. Menschen verstehen einander und zwar über alle Barrieren hinweg. Selbst die Sprache spielt keine Rolle mehr. Sie begegnen einander als Geschwister. Also keiner ist besser oder höher als die anderen. Am Ende können wir sagen, das, was der Geist Gottes bewirkt, ist genau das, was Jesus in seinen Worten und Taten begonnen hat. Weil genau in diesem Jesus immer der Geist Gottes wirkte und anwesend war. Wenn ich erzählen sollte, was ich daran so besonders finde, dann ist es das, worüber ich ehrlich gesagt immer wieder nur staunen kann. Das geht mir schon lange Zeit so. Ich kann nur darüber staunen, dass Menschen durch diesen Geist Gottes miteinander verbunden werden, die normalerweise ja gar nichts miteinander zu tun haben. Also, was würden wir hier miteinander zu tun haben, wenn wir nicht in diese Kirchgemeinde oder zur Kirche überhaupt gehören würden? Manche von euch sind Familienmitglieder, die gehören so natürlicherweise schon zusammen, aber die meisten von uns, wir kennen uns nur durch die Gemeinde. Sonst hätten wir wenig miteinander zu tun. Und es wäre uns wahrscheinlich auch relativ gleichgültig, wie die anderen leben und was sie so denken. Doch Gottes Geist, der verbindet uns und verändert uns dadurch. Wir werden sozusagen hörend für die anderen, gewinnen ein offenes Herz füreinander. In diesem Zusammenhang bin ich wieder mal auf einen Film aufmerksam geworden, von dem übrigens sogar der aktuelle Papst, der Papst Franziskus, sagt, er sei sein Lieblingsfilm. Dieser Film heißt Babettes Fest. Und er erzählt die Geschichte einer dänischen Dorfgemeinschaft Ende des 19. Jahrhunderts. In diesem Dorf hat der verstorbene Pastor mit sehr strengem Regiment und sehr verknöcherten, lebensunfreundlichen Regeln das Leben geprägt. Seine beiden Töchter, die nicht verheiratet sind, was irgendwie logisch ist, übernehmen sein Erbe, also nicht nur sein materielles, sondern auch sein geistliches Erbe. Da trifft im Dorf eine junge Frau ein. Die Frau sucht Arbeit und sie wird von den beiden Töchtern für die Küchenarbeit eingestellt. Was die beiden Töchter nicht wissen, Babette, so ist der Name der Frau, war in Paris Sterneköchin. Sie musste wegen des Bürgerkriegs fliehen. Natürlich darf Babette in dem Haushalt der Töchter nur Stockfisch und Brotsuppe kochen, aber dann gewinnt sie zufälligerweise in einer Lotterie 10.000 Francs. Und sie könnte in ihre Heimat zurückkehren, das wird sie auch tun. Nur vorher möchte sie noch für das Fest, für das Dorf, ein richtig schönes, großes Fest ausrichten, mit hervorragendem Essen. Den Dorfbewohnern schwant nichts Gutes, als so nach und nach Lieferungen aus Frankreich ankommen, Lieferungen, von denen sie im Leben noch nie gehört haben. Wachteln, Schildkröten, Wildschwein, Eis, Wein. Da beginnen die Schwestern so langsam zu fürchten um den Erhalt oder den Verfall der strengen Sitten und sie beschließen mit allen anderen zusammen, ohne dass das die Babette weiß, das Essen zu genießen, ohne jedoch mit einem Wort oder einer Geste zu zeigen, wie köstlich es ist. Und dann sitzen sie also allesamt am großen Festtisch und Babette trägt auf und die Leute beginnen gemeinsam zu schmausen mit todernster Miene, schweigend. Höchstens mal ein frommer Bibelspruch kommt über ihre Lippen. Nur einer ist dabei, ein Fremder, der aus der Reihe tanzt. Und er beginnt irgendwann, weil er es gar nicht mehr aushält, das Essen in den höchsten Tönen zu loben und sagt zum Beispiel, ich habe in meinem ganzen Leben nur einmal so köstlich gegessen. Und das war vor vielen Jahren in Paris. Und da war eine Frau, die Köchin. Und dann geschieht das Wunder. Und ich finde, es ist so ein bisschen pfingstlich. Die Dorfleute kommen aus ihrer Enge heraus und öffnen sich. Sie erinnern sich plötzlich an vergangene Begebenheiten. Sie erzählen, lachen auch, sie debattieren, reden auch über das, was bis dahin unter der Decke der Verschwiegenheit gesteckt hat. Und so wird so langsam aus der starren und misstrauischen Gesellschaft eine echte Tischgemeinschaft. So ein bisschen wie das bei Jesus immer der Fall war. Also wenn wir an Zachäus denken zum Beispiel, ne? Das ist auch so eine ähnliche Geschichte. Also eine Gemeinschaft, in der einer die andere achtet und respektiert und schließlich das großzügig weitergibt, was er oder sie empfangen hat. So wie bei Zachäus. Der Film, finde ich, erzählt eine schöne Pfingstgeschichte. Gottes Heiliger Geist kommt. Und er kommt ganz bestimmt, oft ganz anders, als wir es erwarten. Der Heilige Geist ist oft ein überraschender Gast. Er hält sich nicht an Konventionen und Vorgaben. Er lehrt, die Welt anders zu sehen, nicht in oben und unten, in gerecht oder ungerecht einzuteilen, sondern die Welt mit den Augen der Liebe anzuschauen. Der Heilige Geist gibt verschwenderisch, damit wir ermutigt werden, das zu geben, was wir haben. Unsere Zeit, Brot und Wein, Geschichten und Gaben, und zwar Gaben materiell und auch immateriell. Das ist für mich so ein wunderbares Bild von Kirche. Wir teilen das Leben, wie es eben ist. Wir sind zusammen und wir lassen uns anstecken von diesem Geist Jesu. Wir stellen uns zur Verfügung mit dem, was wir haben. Wir geben unsere Zeit, unsere Geschichten, unsere Begabungen und teilen sie. In den 70er Jahren, das war noch so ein bisschen vor meiner JG-Zeit, da kam jedenfalls ein Lied auf, das weder besonders melodisch noch sprachlich gelungen war. Dennoch sagt es was ganz Wichtiges aus, wenn man es mit den Augen der Liebe anschaut. Das Lied, der Refrain des Liedes lautete: Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Vielleicht kennt das noch ein paar von euch. Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Und ich finde, genau darum geht's. Lassen wir uns begeistern und bitten wir darum, dass der Heilige Geist kommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns jetzt miteinander beten. Gott, du beschenkst uns so reich mit materiellen Gaben und mit unseren Begabungen und Fähigkeiten. Wir wollen die austeilen, verteilen und sie selbst genießen. Und wir wollen uns vor allem auf dich und deinen Heiligen Geist einlassen. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, komm, die Welt braucht dich. So viele Menschen, die leiden und krank sind. Komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele Menschen, die verzweifelt sind und alles zurücklassen müssen. Komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele Menschen, die nicht wissen, wem sie vertrauen sollen. Komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele Menschen, die bedroht werden. Komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele Menschen, die voller Sorgen sind. Komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele Menschen, die gegen den Tod ankämpfen. Komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele, die Hass sehen, Gewalt üben, den Tod verherrlichen. Komm zu ihnen, Heiliger Geist. So viele, die dir vertrauen und sich nach dir sehnen. Komm mit deinen Gaben, komm mit deiner Liebe. Komm mit Weisheit, Rat und Stärke. Komm mit deinem Trost. Komm in unsere Mitte. Mach uns neu, bewege uns und sende uns. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm.